Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an diesem Donnerstagvormittag hier im Profi-Camp im Deutsche Bank Park zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer, mit Dino Topmöller, vor dem morgigen Bundesliga-Auswärtsspiel. Unsere Eintracht gastiert in der Bayer-Arena bei Bayer 04 Leverkusen. 20.30 Uhr, na, doch noch nicht vorbei. Jetzt aber. Nachtzügler, genau. 20:30 ist Spielbeginn in der Bayer-Arena. Unsere Fans haben das Gästekontingent komplett ausgeschöpft, werden so von mehreren tausend Eintracht-Fans ins Rheinland begleitet. Spiel wird live auf Sky übertragen und im Audiokommentar bei Eintracht FM. Dino, dann können wir loslegen mit der personellen Situation nach der Länderspielpause. Wie sieht's da aus?
Ja, hallo zusammen. Das sieht tatsächlich sehr gut aus. Die Jungs sind gesund von den Länderspielreisen zurückgekehrt. Mario Götze ist allerdings noch kein Thema jetzt für das Spiel in Leverkusen. Dafür aber Johnny Burkhardt, der in Kader zurückkehren wird. Und auch eine erfreuliche Nachricht, Kauer Santos wird auch in den Kader zurückkehren am Freitagabend.
Perfekt. Starten wir die Fragerunde an unseren Cheftrainer und starten bei Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier und gehen dann zu Ingo Dürstewitz von der FR.
Servus. Hi. Gut zurückgekommen, sehe ich. Wer spielt im Tor?
Ja, da war ich auch drauf vorbereitet, auf die Frage. wie so oft, manchmal gebe ich euch ja auch Einblicke in die Aufstellung schon, aber wie so oft dann in dem Fall nicht. Wir haben einen klaren Plan, wie es mit Kauer Santos weitergehen soll jetzt in den nächsten Wochen. Jetzt freuen wir uns erstmal, dass er soweit ist, dass er spielfähig ist und auch im Kader stehen kann für ein Bundesligaspiel. Und dann lasst euch morgen überraschen.
Ingo, bitte.
Dino, ich glaube, die Frage wird auch kommen oder war klar. In Leverkusen gab es für die Eintracht relativ wenig zu holen. Wir sind jetzt mal ganz tief ins Archiv hinabgestiegen, da wo Heribert Puchhagen uns nie erwähnte. Den letzten Sieg gab es 2013, da warst du Spielertrainer beim SV Mehring. Marco Russ hat das Tor geschossen. Wie soll denn diese Serie irgendwann mal enden?
Das weiß ich, dass der Russer da das Tor gemacht hat. Das sagt er uns jedes Mal, bevor wir da rüberfahren. Und dann ist immer noch die Überlegung, ob wir nochmal mitnehmen sollen, ob er dann vielleicht nochmal beim Standard mit nach vorne geht. Am Ende, glaube ich, müssen wir das gar nicht so oft thematisieren. Es ist eine andere Situation wie jedes Jahr. Wir fahren mit einem großen Optimismus am Freitag nach Leverkusen und freuen uns einfach auf das Spiel. Ich bin total happy, dass die Jungs einfach wieder zurück sind, dass sie gesund zurück sind, dass sie gestern im Training schon, der ein oder andere war gestern im Training noch nicht dabei, aber einige Rückkehrer waren dabei und sie haben schon wieder vor Spielfreude gesprüht, eine gute Energie gehabt und man hat das Gefühl, dass die Jungs alle Bock haben aufeinander, wieder zusammen dann auch auf dem Platz zu stehen.
Christopher Michel von Absolut Fußball.
Ja, hallo Dino. Ich würde aber trotzdem mal gerne auf die Situation einfach in Leverkusen eingehen. Also erstmal kommt dieser Mega-Umbruch in dieser Mannschaft, ist ja eigentlich komplett ausgetauscht. Dann kommt ein neuer Trainer, der auch wieder ausgetauscht wird, jetzt durch einen anderen Trainer. Wie geht ihr eigentlich damit um? Was bedeutet das auch für eure eigene Herangehensweise? Heißt es eigentlich, die einfach mutig attackieren, um sie schnell zu verunsichern? Oder wählst du vielleicht eine etwas defensivere Herangehensweise, weil es halt immer noch ein Top-Team ist?
Ja, natürlich ist es ein Top-Team, aber ich glaube, so die Herangehensweise davor in den Jahren war ja auch so, dass wir schon auch versucht haben, mutig zu sein, dass wir versucht haben, den Gegner früh unter Druck zu setzen. Das ist auch irgendwo ein Stück weit die Philosophie, die wir haben. Natürlich wird es aber auch Situationen geben, weil der Gegner einfach auch eine unfassbar hohe Qualität hat, dass sie es auch schaffen, dass wir auch mal tiefer verteidigen müssen. Und von daher müssen wir auf alles einfach vorbereitet sein. Das ist mit Sicherheit ein bisschen speziell, die Situation, weil es schon ein sehr großer Umbruch einfach war von einer sehr erfolgreichen Mannschaft. Und jetzt mit dem Trainerwechsel nach zwei Spielen macht es jetzt dann in der Vorbereitung vielleicht auch nicht unbedingt deutlich einfacher. Allerdings gehen wir jetzt schon davon aus, dass der Grundsatz, die Grundidee schon dann auch ähnlich sein wird, wie sie davor einfach auch war, weil der Kader schon dann auch auf eine Dreierkette ausgelegt ist, weil sie dafür einfach super Spieler haben und auch der Transfermarkt es jetzt auch für sie hergegeben hat. Wenn man die Verpflichtungen sich anschaut, haben sie eben dann auch Spieler verpflichtet, die genau dann auch für das System, was sie davor gespielt haben, auch in Frage kommt. Und von daher gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es da extrem große Veränderungen gibt. Aber ja, am Ende bleibt es trotzdem so ein bisschen eine Wundertüte.
Dann gehen wir zum Kicker und Julian Franzke.
Hallo Dino, nochmal kurz nachgefasst bei Johnny Burkhardt. Du hast gesagt, er kann in den Kader zurückkehren. Wäre denn auch fit genug nach seinen Rückenbeschwerden, um von Anfang an zu spielen? Und mal grundsätzlich so die Frage, wie jetzt so deine Eindrücke sind und auch nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung, kann er diesen 3-Tage-Rhythmus gehen? Er hat ja schon auch in den letzten Jahren immer so seine Wehwehchen gehabt, ohne diese englischen Wochen. Er selbst war im Sommer sehr zuversichtlich, hat gesagt, er ist stabiler geworden und traut sich diesen Rhythmus zu. Wie schätzt du das jetzt ein?
Ja, Johnny ist auf jeden Fall ein Kandidat, auch für morgen in der Startelf zu stehen. Er hat jetzt die Woche gut genutzt, die erste Woche, und jetzt in der zweiten, in der Spielvorbereitungswoche, hat er einen sehr guten Eindruck gemacht, sehr frisch, sehr fit, sehr lebendig, und ist mit Sicherheit dann Option dann auch. Bezüglich 3-Tages-Rhythmus am Ende musst du halt dann sehen, wie es tatsächlich ist. Da können wir jetzt so viel drüber philosophieren, weil Spiele einfach manchmal in einer anderen Intensität eben stattfinden, dann kommst du vielleicht mal einen Schlag, wo dann der Muskel zugeht, wo du dann vielleicht doch einen Tag später wieder nicht dabei sein kannst. Also das ist halt alles jetzt sehr spekulativ. Grundsätzlich finden wir, dass wir in der medizinischen Abteilung, aber auch in der athletischen Abteilung, in der Gesamtsteuerung des Spielers, dass wir uns so gut aufgestellt fühlen, dass wir das hinbekommen, dass er im 3-Tages-Rhythmus spielen kann. Aber am Ende wird es genauso sein, wie in der letzten Saison mit Omar, mit Eki auch, dass sie immer wieder auch mal eine Pause bekommen. Das ist auch klar. Aber Johnny ist dann ein Spieler, der hochprofessionell ist, was sein Körper angeht. Er versucht alles, um dieser Belastung dann eben auch standzuhalten, und wir geben ihm die maximale Unterstützung dafür.
Tim Brockmeier vom HR und dann Peppi Schmidt.
Dankeschön und hallo. Ihr seid sehr gut in die Saison gestartet, dann kam jetzt diese Länderspielpause. Großteil der Mannschaft ist 10 Tage weg, muss sich mit anderen taktischen Konzepten auseinandersetzen, auch mit anderen individuellen Anforderungen wahrscheinlich. Wie sehr macht man sich da als Trainer dann schon ein bisschen Gedanken über den Flow der eigenen Mannschaft, und wie sehr guckt man dann, wenn sie alle wieder zurück sind, ob es Anzeichen gibt, dass es immer noch gut läuft oder vielleicht ein paar Dinge nicht mehr so sind, weil eben diese Pause da war?
Ja, am Ende ist das Wichtigste, dass die Jungs gesund zurückkommen. Da habe ich mir schon das ein oder andere Länderspiel angeschaut und bin dann auch gar nicht so unglücklich drüber, wenn der ein oder andere nicht so viel Spielzeit hat. Natürlich hoffst du für die Jungs selber, aber wenn wir jetzt wissen, was alles auf uns zukommt, ist es halt auch dann für uns schon wichtig, dass wir mit einer guten Frische in die Spiele gehen, und da machen die Jungs einfach einen super Eindruck. Am Ende wirst du es sowieso nicht verhindern können, weil es wird immer Länderspielpausen geben. In dem Fall war es jetzt so, dass wir davor richtig gut aus den Startlöchern gekommen sind, und ich mache mir jetzt da auch ehrlicherweise keine Sorgen, dass es da irgendwie einen Knick geben kann. Wir wissen um die Schwere einfach des Auswärtsspiels und auch alles, was danach an Aufgaben auf uns wartet. Aber wir fühlen uns gut vorbereitet. Wir haben einfach richtig Bock auf das, was kommt. Und das merkst du auch, wenn die Jungs so wieder zurückkommen, dass wenn sie hier ankommen, dass sie einfach Lust haben, hier zu sein.
Stichwort Länderspiele. Wie gehst du mit Nnamdi Collins um, der ja da, ja, ich weiß gar nicht, was der Trainer, du kennst den ja besser, aber ich fand es unfassbar, was der Nagelsmann mit ihm gemacht hat. Und wie gehst du jetzt damit um?
Ja, ich werde jetzt nicht bewerten, was die Idee war oder wie das war, sondern grundsätzlich sehe ich das auf der einen Seite mal extrem positiv, dass Nnamdi Collins A-Nationalspieler von Deutschland geworden ist. Er hat ein Länderspiel gemacht, und unabhängig erstmal vom Ergebnis ist das einfach ein sensationellen Weg, den er hier eingeschlagen hat. Da sind wir total stolz drauf und er, vor allem er, soll darauf sehr stolz sein, dass er diesen Weg gegangen ist. Und das ist auch erstmal nur der Anfang von einer tollen Laufbahn, von einem Jungen, den ich total gefestigt wahrnehme, der jetzt hier im ersten Training am Dienstag ein Top-Training absolviert hat, relativ klar im Kopf. Ich habe, wie ich damit umgegangen bin, ich habe ihm direkt eine Nachricht geschickt, genauso mit den gleichen Worten, das, was ich jetzt auch gesagt habe, dass er einfach stolz sein soll auf sich, auf das, was er bis jetzt in seiner Karriere erreicht hat, weil deutscher A-Nationalspieler, das können dann nicht allzu viele von sich behaupten. So, jetzt war das Ergebnis natürlich nicht so erfreulich und die Leistung insgesamt vielleicht auch nicht, aber da haben sich ja auch schon genug zu geäußert. Ich glaube, da waren schon ein paar auf dem Platz, die neben ihm gestanden haben, die deutlich mehr Erfahrung mitgebracht haben. Und die waren dann eben an dem Tag auch nicht so, wie sie normalerweise spielen können. Und dann ist es natürlich für einen jungen Spieler nicht ganz so einfach, dann da ein Topspiel zu absolvieren.
Jörg Daniels von der FAZ.
Robin Koch, auch für dich aktuell der beste deutsche Verteidiger.
Meine Spieler sind immer die besten Spieler, egal ob Abwehr oder Stürmer oder Mittelfeld, Torwart, egal. Robin macht hier auch in den letzten 3 Jahren, er ist ja mit mir dann auch hier bei der Eintracht gestartet, einen super Eindruck, eine tolle Entwicklung genommen, auch als Persönlichkeit und dann, glaube ich, jetzt auch in dem Spiel gegen Nordirland einen total souveränen Eindruck gemacht, defensiv super gestanden, auch wenn wir vielleicht nicht ganz so gefordert wurden, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber was er jetzt auch hier in den ersten Spielen schon bei uns wieder gezeigt hat, wie er als Leader auftritt, wie er sich in die Zweikämpfe reinwirft, das zeigt einfach, dass er diese absolute Verteidigungsmentalität hat, die wir eben brauchen, nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern natürlich auch bei uns, bei Eintracht Frankfurt.
Christopher Michel.
Dino, du sagst ja volle Kapelle, das heißt halt auch Elias Giri ist jetzt zum Beispiel wieder zurück. Wie planst du bei ihm, sage ich mal, jetzt die nächsten Schritte? Ist er jetzt zum Beispiel auch einer, wo du sagst, er kann in die erste Elf gleich wieder reinkommen? Oder sagst du jetzt Lars und Chaibi, du willst jetzt auch mal einfach sehen, wie in Chaibi auf der Position in so einem Spiel agiert? Vielleicht kannst du da mal ein paar Gedankengänge einfach mal preisgeben.
Ja, wir sind natürlich froh, dass Elias wieder da ist. Er war jetzt letztes Jahr schon dann vor allem dann auch im zweiten halben Jahr mit Hugo Larsson auf der Position absolut gesetzt und haben auch einen großen Anteil daran, dass wir dann am Ende in die Champions League eingezogen sind. Es war jetzt unglücklich für ihn, wie das gelaufen ist mit seiner Verletzung am Knie, weil es auch nie so richtig greifbar war und dass wir da schon viel Geduld mitbringen mussten, vor allem er. Und jetzt ist er im Trainingsprozess ganz normal integriert, hat bei diesem internen Testspiel auch einen guten Eindruck hinterlassen und jetzt auch im Training ohne Tape ums Knie einen tollen Eindruck gemacht. Ich glaube schon, dass es auch Sinn macht, weil er eben einfach länger raus war, ihn jetzt vielleicht nicht ganz direkt da in die Startelf zu stellen, sondern über den einen oder anderen Einsatz daran zu führen. Aber am Ende ist es jetzt auch kein Wunschkonzert. Manchmal wirst du vielleicht auch zu gewissen Dingen einfach gezwungen. Aber Stand heute ist das zumindest mal der Plan, dass er nicht über einen Startelf-Einsatz wieder zurückkommt, sondern über Teileinsätze.
Ingo Dustowitz.
Dino, Nene Brown ist ja schon länger wieder dabei, ist ja voll dabei auch. Ist er auch ein Kandidat für einen Starter mal? Weil das hätte ja auch Auswirkungen auf die Abwehrkette.
Ja, absolut. Nene hat auch eine herausragende Entwicklung genommen und ist für uns ein ganz wichtiger Spieler. Ich glaube, es geht ja jetzt erst so richtig los, ehrlicherweise, bezüglich den englischen Wochen. Da werden wir mit Sicherheit jetzt in den nächsten Wochen nicht immer mit der gleichen Startelf auflaufen. Dass du das davor machst, wo immer nur ein Spiel in der Woche ist, und wenn die Spiele dann eben auch noch erfolgreich sind, dann nimmst du natürlich relativ wenig bis gar keine Veränderung vor. Aber Nene wird in der Saison sehr, sehr viel von Anfang an spielen.
Tim Brockmeier.
Sie vorhin schon angeklungen, die Veränderung bei Bayer Leverkusen. Hatten Sie schon mal Berührungspunkte mit Ihrem neuen Gegenüber, Kasper Juhlmann, irgendwo mal getroffen? Kennen Sie sich?
Nee, tatsächlich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich mal damals bei Mainz mit Nico Bungert, mit dem ich eine längere Freundschaft schon verbindet, weil ich mit ihm mal zusammen gespielt habe, habe ich mir mal ein Training angeschaut. Ich glaube, da war er da, aber jetzt diesen absolut persönlichen Berührungspunkt, den gab es jetzt noch nicht.
Peter Hess von der FAZ.
Muss man sich um Mario Götze Sorgen machen? Er war ja lange verletzt, dann hat er 20 Minuten gespielt. Also von außen sieht es so aus, als wäre jetzt die Entwicklung nicht linear positiv, sondern irgendwie so in konzentrischen Kreisen. Es wird nicht besser. Gibt es irgendein grundsätzliches Problem?
Nee, so ist das Leben halt, ne? Manchmal. Also es geht halt nicht immer nur linear nach oben, sondern es gibt auch mal den einen oder anderen Rückschlag. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Es war einfach dann in dem Fall eine unglückliche Situation im Training. Mario ist, also ich nehme ihn total positiv wahr, er ist genauso wie wir alle in großer Vorfreude auf alles das, was in den nächsten Wochen und Monaten auf uns wartet, und er will unbedingt Teil davon sein. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir uns auch nicht mehr allzu lange gedulden müssen, bis wir ihn wieder sehen. Er ist da auf einem super Weg. Wir sind im ständigen Austausch. Da kann ich dir die Sorge nehmen.
Peppi Schmidt.
Es ist ja interessant, dass zwei Champions-League-Mannschaften donnerstags spielen. Ist dir das aber in dem Fall ganz, also freitags spielen, jetzt morgen, und nächste Woche erst Donnerstag, ist dir das ganz recht?
Ja, man kann ja immer viel über Ansetzungen diskutieren, ob das Sinn macht. Ich will jetzt auch nicht unbedingt dafür sorgen, die Ansetzung selber zu vollziehen, weil es eben extrem viele Faktoren gibt, die einen Einfluss drauf haben, auch die Fernsehrechte natürlich, dass sie sich die Spiele dann auch aussuchen können. Ja, wenn du eine Mannschaft bist, die viele Nationalspiele hat, dann ist es vielleicht nicht ganz so glücklich, aber am Ende ist es ja bei Leverkusen genauso, dass sie eben auch genau diese Thematik haben. Was ich ein bisschen schwieriger finde, ehrlicherweise, ist, wenn du dann unter der Woche spielst und hast dann nicht mal 72 Stunden Zeit zu regenerieren und dann wieder spielen sollst. Da gab es ja auch in den letzten Jahren den einen oder anderen Trainer, der sich dann auch extrem darüber beschwert hat und auch teilweise damit gedroht hat, dass seine Mannschaft nicht mehr antritt. Damit müssen wir auch leben und da werden wir auch mit zurechtkommen. Aber da vielleicht dann als kleiner Fingerzeig ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl.
Christopher Michel.
Tino, gefühlt ist er schon weit hinter uns, aber nochmal einen Rückblick auf den Deadline Day würde ich anhören dir nochmal gerne. Wie du das erlebt hast, weil es gab ja schon nochmal Gerüchte, dass ein neuer Angreifer oder ein zentraler Mittelfeldspieler kommen könnte, und daran noch anschließend habt ihr euch auch von zwei Spielern getrennt. Und vielleicht kannst du ja jetzt einfach nochmal im Rückblickend sagen, was eigentlich bei Junior Dina Bimbe los war, dass das am Ende so gelaufen ist, wie das alles gelaufen ist.
Wie habe ich den Deadline Day erlebt? Ich war hier am Gelände und bin genauso wie davor auch immer in einem Top-Austausch mit Markus. Wir haben noch mittags einen Kaffee getrunken im Büro und haben uns über die eine oder andere Thematik eben unterhalten, wie wir den Kader sehen. Und am Ende hat Markus sich ja, glaube ich, jetzt auch schon dazu geäußert und im Prinzip alles auch gesagt. Am Ende geht es immer darum, macht der Spieler uns besser in der Aktualität und wie ist die Wirtschaftlichkeit und passt das zusammen, dann natürlich schaust du immer, um den Kader zu optimieren. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Jungs, die da sind. Ich habe total Lust drauf, jeden Einzelnen besser zu machen. Ich habe total Lust drauf, mit den Jungs die Aufgaben anzugehen, die jetzt einfach alle vor uns liegen. Und bezüglich den Abgängen, bei Nils war es einfach so, dass mein Gefühl auch für ihn war, ist ein super Junge, ein richtig guter Spieler auch. Allerdings hat er mit Arthur und auch mit Nene jemanden vor sich oder zwei Spieler vor sich, wo die Spielzeit überschaubar ist, und jetzt dann für mich zu sagen, ich brauche diesen Sicherheitsanker, wenn sich dann irgendwann mal einer verletzt und der Junge eine Möglichkeit hat, irgendwo Stammspieler zu sein, da wollten wir ihm dann auch keine Steine in den Weg legen. Da bin ich jetzt auch nicht so extrem egoistisch, sondern ich fühle uns trotzdem sehr gut aufgestellt. Wir haben auch noch mit Elias Baum einen Spieler, der von der rechten auf die linke Seite wechseln kann. Also da haben wir genug Qualität und auch genug Personal, um diesen Abgang aufzufangen. Bei Junior war es so, ich habe ihm noch eine Nachricht geschrieben und er hat mir auch dann direkt geantwortet. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt, auch wenn ich Entscheidungen treffen muss, die sportlich eben notwendig sind zum Wohle der Gruppe und auch zum Wohle des Erfolgs, tun mir manche Entscheidungen auch menschlich trotzdem auch weh, weil Junior ein guter Junge ist und auch mit Sicherheit ein super Spieler. Für ihn war es nicht ganz so einfach dann in den letzten Monaten, weil er schon doch für sich so jemand ist, der den Anspruch hat, immer spielen zu wollen. Und das konnten wir ihm nicht geben, weil einfach auch eine gewisse Konkurrenz auf seinen Positionen eben da war und auch die Entwicklung vor allem dann auch von Ansgar so gut war, dass wir Ansgar dann schon deutlich dann vor ihm gesehen haben. Und dann ist es am Ende eine sportliche Entscheidung, die wir treffen. Und ich wünsche Junior, genauso wie den Jungs, den anderen Jungs, die jetzt nicht mehr hier sind, alles Gute und zwar wirklich von ganzem Herzen.
Peter Hess.
Sie haben jetzt sehr freundlich von Ebimbe gesprochen. Ich erlaube mir trotzdem nochmal die Nachfrage. In der Konsequenz, in der er eigentlich nicht gespielt hat, beziehungsweise nicht mal im Kader war, da hat man sich von außen, das ist jetzt rein hypothetisch, aber von außen gefragt, ist denn da irgendetwas vorgefallen im zwischenmenschlichen Bereich oder von der Einstellung her oder irgendetwas? Also die Frage wollte ich nochmal gestellt haben.
Ja, total berechtigt. Nee, gar nichts. Also es war eine sportliche Entscheidung und dann haben wir einfach genauso agiert. Es ist ja im Mittelfeld eben im letzten halben Jahr nicht anders gewesen mit einem Mo Dahoud. Mo ist ein super Spieler, der in den letzten Wochen auch wieder einen super Eindruck gemacht hat im Training und der auch seine Minuten bekommen wird. Aber wir haben uns halt schon entschieden dazu, dass eben Hugo Larsson und Elias Giri dann im letzten halben Jahr die Spieler waren, auf die wir setzen wollten. So, und dann musst du natürlich auch den Jungs ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Und wir wollten nicht permanent wieder hop on, hop off. Und dann hast du im Prinzip zwar so ein bisschen jongliert und beide Spieler sind dann da, aber keiner ist vielleicht so richtig da. Und dafür haben wir uns dann entschieden, dass wir sagen, okay, wir setzen da in dem Fall voll auf Ansgar und auf Matteo, der dann ja auch dann zurückgekommen ist auf den beiden Positionen. Nene Brown hat es überragend gemacht. Und dann war für mich klar, dass wir da keine großartigen Wechsel mehr vollziehen, weil die Jungs eben auch das Vertrauen sich erarbeitet haben und verdient haben. Es ist nichts zwischenmenschlich passiert. Deswegen, ich habe eben noch mal gesagt, Junior ist ein guter Junge, ein guter Kerl und ist auch ein richtig guter Spieler. Und ich glaube schon, dass er noch einen guten Weg vor sich hat. Aber eben hier nicht mehr, weil wir einfach andere Spieler dann noch mal einen Tick stärker eben einfach einschätzen. Aber das ist dann auch einfach nur in Anführungszeichen meine oder unsere sportliche Einschätzung im Trainerteam.
Julian Franzke.
Dino, jetzt wo wir schon so schön über Spieler sprechen, die wenig gespielt haben, vielleicht kannst du mal erklären, was Amendar dir anbieten muss oder anders besser machen muss als in letzter Zeit, um ja nicht nur im Kader zu stehen mal wieder, sondern dann auch über Teileinsätze ein bisschen wieder in die Praxis und in den Rhythmus zu kommen.
Mhm. Ja, bei Aurel glaube ich schon, dass er auch die Möglichkeit hat, in den nächsten Wochen und Monaten seine Einsätze zu bekommen. Letztes Jahr war für ihn extrem unglücklich gelaufen mit diversen Verletzungen, die er einfach dann noch hatte. Und natürlich dann immer, wann ist eine Verletzung schon ein günstiger Zeitpunkt, gibt es den nicht. Aber natürlich für ihn immer extrem unglücklich. Und wie wir jetzt schon gesagt haben, haben wir schon auch dann uns für die Jungs entschieden, die es in der Vorbereitung einfach besser gemacht haben. Wieder bei dem Thema Leistungsprinzip, ist ja ein Wort, das im Moment dann auch in Mode ist. Von daher war das einfach eine rein sportliche Entscheidung. Was muss er tun? Dranbleiben, weil am Ende geht's eben nicht immer nur linear nach oben, wie wir eben schon gelernt haben, sondern es gibt eben auch mal Rückschläge und Widerstände, die du einfach überwinden musst. Und da muss er sich jetzt selber rausziehen mit der Unterstützung von uns. Und dann geht's drum, gut zu verteidigen, sauber nach vorne zu spielen. Und da hat er ganz normal genauso die Möglichkeiten wie die anderen auch. Ist auch die Wahrscheinlichkeit da, dass er auch morgen in den Kader zurückkehrt.
Ich sehe kein Handzeichen mehr. Scheint alles beantwortet zu sein. An der Stelle dann sage ich danke an euch. Danke dir, Dino. Viel Erfolg morgen dir und den Jungs beim Auswärtsspiel. Bei Bayer Leverkusen, 20.30 Uhr geht's los. Wie gesagt, live auf Sky, ausverkauftes Haus. Und Schiedsrichter morgen ist Dennis Aitekin. Euch noch einen schönen Donnerstag und ich freue mich auf morgen in Leverkusen. Dankeschön.